Sie hören Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern, hier mit Folge 48. Das ist ja das reinste weise Altmännergeschwätz. So der Titel dieser Folge. Der Büchner-Preisträger Arnold Stadler im Gespräch mit mir, mit Theo Schneider, über seine Bücher, sein Schreiben und seine Sicht auf die Welt. Arnold Stadler ist einer der erfolgreichsten und wichtigsten Autoren der Bundesrepublik. Er ist im April 70 Jahre alt geworden. Und er ist der Pfalz auf vielfältige Art verbunden. 1989 erhielt er als junger Autor eines der ersten Aufenthaltsstipendien im Herrenhaus Edenkoben, das damals noch das Künstlerhaus des Landes war. Dort entstand damals auch sein zweiter Roman. Er ist Juror der Literatur im Herrenhaus und war Mitbegründer der Schreibwerkstatt der Jürgen-Ponto-Stiftung, die seit 2005 alljährlich dort stattfindet. Und er ist aktueller Turmschreiber von Deidesheim für die Jahre 2024 und 25. Im Frühjahr kommt er wieder nach Deidesheim. Die Liste seiner Veröffentlichungen umfasst mehr als 30 Titel, wenn ich richtig gezählt habe, darunter allein 10 Romane. Ihre Themen sind fast alle biografisch konnotiert, behandeln Vergangenheiten und Gegenwarten, Heimaten und Reisen, Erinnerungen und Weltbetrachtungen des Erzählers. Autofiktionale Literatur avant la lettre. In dieser Folge 48 von podcastliteratur.de unterhalte ich mich mit Arnold Stadler vor allem über seine ersten drei und seine beiden jüngsten Romane, über Gott und die Welt und das eigene Befinden seines und meines. Höchst unprofessionell, also diesmal durchaus literarisch, aber auch ziemlich intim, stellenweise das reinste Altmännergeschwätz. Und anders als sonst halten wir uns diesmal nicht an die Vorgaben eines Ablaufplans, der wird schon gleich über den Haufen geschmissen. Stattdessen überlassen wir uns gelassen den Unwägbarkeiten ungeordneten Geplauders. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Es beginnt hier einfach so, als der Techniker in unseren Vorgesprächen das Mikro aufgemacht hat.
Der erste heißt Ich war einmal, der zweite heißt Feuerland und der dritte heißt Mein Hund, meine Sau, mein Leben. Das erste ist erschienen 1989, dann kam 1992 Feuerland, große Teile habe ich im Herrenhaus, im damaligen Künstlerhaus Edenkoben, geschrieben. Und das dritte ist eben dann Mein Hund, meine Sau, mein Leben. Das wegen des Titels, auch für Staunen oder was weiß ich, auch für Gelächter gesorgt hat, für manche Peinlichkeit. Zusammengefasst und auch überarbeitet habe ich dann diese drei ersten Erzählbände eben in dem einbändigen Einmal auf der Welt und dann so, dass es erschienen 2009. Unüblich mag es sein, aber nicht ganz unüblich, weil ich bei Lesungen, ich hatte ja unendlich viele Lesungen die letzten Jahrzehnte, aus meinen Büchern dann gelesen habe und dann während ich las, habe ich dann noch Notizen gemacht, dass ich da noch was dran machen muss. Also ich glaube, dass ich nur an einem Buch schreibe. Das habe ich geglaubt, aber als ich mein erstes Buch geschrieben hatte, ich war einmal, dachte, jetzt bist du fertig. Man muss dazu wissen, ich habe vorher nie irgendein Erzählwerk geschrieben, nicht mal eine kleine Erzählung, gar nichts.
Aber Gedichte haben Sie geschrieben vorher?
Gedichte habe ich geschrieben, aber das ist was anderes.
Okay.
Von den Gedichten, die ich weiterschreibe, ist auch immer was übrig geblieben, nämlich all meine Buchtitel sind Verse aus Gedichten von mir. Einmal auf der Welt und dann so. oder eines Tages, vielleicht auch nachts, oder der Tod und ich, wir zwei. Da geht es noch lange weiter, aber so fängt das an, ein Gedicht von mir. Lyrik, die mir am Herzen liegt, aber die gar nicht so sehr für die Öffentlichkeit ist. Und ich will es dann auch nicht sehen.
Sie lesen gedruckt. Die auch nicht vor? Auf
Nein. Okay. Ja, die Psalmen. Das ist aber nicht meine Dichtung, sondern eine Nachdichtung. Die Menschen lügen alle, heißt der Band. Mein erfolgreichstes Buch. Bei Insel ist das erschienen. Ich weiß nicht viel, ganz, ganz, ganz viel. Jetzt bin ich 70 geworden. Im Buch der Psalmen sind 150 Psalmen, die sind geschrieben worden vor 2.500 Jahren. Gibt es einen Psalm 90? Unser Leben dauert 70 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80. Ich habe dann erweitert 100 oder so.
Ja, nach der heute entsprechenden Lebenserwartung.
Ja. Ich habe mit dem Verlag schon darüber gesprochen, dass mein letztes Buch eine gesammelte Ausgabe meiner Gedichte sein soll. Möglichst noch nicht bald. Was weiß ich?
Das soll sich der Verlag Zeit lassen bis ein Jahr vor.
Das ist ja eines meiner großen Themen, die Vergänglichkeit und die Erinnerung als zweite Gegenwart. Ja. Und da in diesem Zusammenhang habe ich eben noch diese eine Seite eingefügt, die am Beginn dann dieser drei Bücher steht. Zuerst kommt ein neuer Teil, den ich neu geschrieben habe, programmatisch. Das würde ich auch lesen. Aber jetzt lese ich erst Erinnerung zweite Gegenwart oder Erinnerung an den Schnee von gestern. Wird jetzt aufgenommen. Nicht, dass ich umsonst spreche.
Ja, klar.
Gut, dann muss ich mich anstrengen.
Seite? Also,
Seite 81 in der einbändigen Ausgabe. Als ich ein Kind war, spielte ich mit einer Inbrunst und einer Leidenschaft, dass ich die Zeit vergaß. Es war eine Ewigkeit. Und eines unserer Spiele, bald nach der Laufgitterzeit, hieß auch so Ewigkeit, mit Rita und Luischen unten, eine Art Doktorspiel in der Garage an der Straße von Wien nach Paris. Hätte mich damals einer gefragt, was hast du die ganze Zeit gemacht, dann hätte ich sagen können, ich habe gelebt. Und nach der Zeit gefragt, hätte ich mir sagen müssen, sie ist vergangen. Trotzdem hätte ich nun weinen können, vielleicht auch nur Vergedem, wie das einst zu Hause hieß, auch weil die Stelle von der Messerimpfung, die wir beim Baden im Lausheimer Weiher miteinander verglichen, so schön verheilt war, so dass man nichts mehr davon sah und wir mussten lachen. Doch wir hätten auch weinen können, weil alle Stellen so schön verheilen. Nichts lässt man uns, nicht einmal den Schmerz. Und eines Tages wird alles vergessen sein. Und nun? Und doch. Jeder Mensch, ob Mann, Frau, Schriftsteller oder einfach Dichter und Idiot, hat eine Verletzung, eine Wunde, aus der es weiter blutet, erinnerungsweise. Selig der Mann, dessen Schmerz zur Sprache wurde. Die Erinnerung ist eine Bluterkrankheit. Es fehlt wohl das Gerinnungselement des Vergessens. Ich blute, also bin ich. Das sollte mein erster Satz sein.
Sollen wir ein bisschen drüber reden oder wollen Sie erst... Up to you.
Nein, ich lese jetzt noch den Anfang des ganzen Buches, das heißt Teil 1, Schmerzensfreitag. So sollte im Übrigen auch, als ich das Manuskript an den Residenzverlag schickte, sehr geehrte Damen und Herren, ich kannte nämlich niemand im Residenzverlag und hatte auch keine Empfehlung.
Und Sie haben trotzdem eine positive Antwort gekriegt.
Ja, das war ungeheuer. Ja. Ungeheuer. Der Verleger, der war Lektor, also mein guter Freund jetzt schon lange, Jochen Jung. Der kommt aus Eckernförde an der Ostsee, war aber dann Chef vom Residenzverlag. Also ein kleiner Verlag, aber ein ganz, ganz bedeutender Verlag. Da sind die Originalausgaben von Handkes Wunschloses Unglück erschienen, die großartigen 5 autobiografischen Bände von Thomas Bernhard, Ein Kind, die Ursache, Der Keller, Der Atem und auch Schöne Tage von Franz Innerhofer. Diese Bücher hatte ich gelesen. Kannte ich, dachte, vielleicht passt meins auch hin. Ich war einmal, hieß es. Dann habe ich es hingeschickt, sehr geehrte Damen und Herren, und habe tatsächlich einen Anruf gekriegt. Paar Tage später. Ich muss dazu sagen, das war ja nicht sehr umfangreich. Das hatte ja nur 130 Seiten, das Manuskript.
Schon untauglich heutzutage.
130 Seiten und hatte den Titel Schmerzensfreitag. Alles, nicht ein geringster Satz wurde geändert. Ich hatte ja mein Leben lang Zeit, das zu schreiben. War dann so 30, Anfang 30. Alles blieb so stehen, wie ich es geschrieben hatte. Nur der Titel, das war eine Kapitelüberschrift aus dem Buch, wurde dann geändert. Also das war auch ein Titel von mir, Ich war einmal. Ich habe das gelassen, das ist gleichzeitig der Beginn des ersten Buches. Ich habe es wiedergenommen als Beginn dieser Neuausgabe. Schmerzensfreitag. In einer Geschichte, die keine Notiz von uns nahm, wohnten wir in unserem Haus unter dem Strohdach mit dem Schmerz als Grundriss und mit dem Satz, der von Bett zu Bett weitergegeben wurde bei uns, dass das Leben kurz sei, so kurz wie einmal das Dorf hinauf und hinunter gelaufen. Dazu war es Tradition bei uns, dass, wenn einer starb, sein Bett zusammengeschlagen und verbrannt wurde. Daher kommt es, dass es kein altes Bett gibt bei uns. Nur die Stelle blieb, die alte, der Ort, unsere Schlafkammer, unser Zeugungs-, Schlaf- und Sterbeplatz. Der Tod hatte hier seinen Platz im Leben. Ich könnte die Stelle zeigen. Der Tod war in unserer Sprache nicht formulierbar, nur die schwierigsten Konditionalformen und Futur 2 in der Sprache von Vater und Mutter, der Muttersprache, die ausgestorben, ausgerottet ist, wie die Indianer. Alle, die dieses Haus verlassen haben, in den Krieg nach Amerika, in die Fremde, auf unseren Friedhof, zum Schein jene, die wiederholt zurückkehrten, zum Schein. Der eine Onkel aus Amerika zum Beispiel und die später vermissten Onkel vom Fronturlaub. Alles geschah, damit es vergessen sei. Dennoch trotzten wir all diesem und schafften uns im Verlauf von 2 Olympiaden 4 neue Sitzgarnituren an. Die dürftigen Angebote vom einzigen Polstergeschäft vor Ort kamen mit dem Bestellkatalog ins Haus. Immer wieder wurde eine neue Garnitur ausgesucht. Unser Raumausstatter, der nur einen Vornamen hatte, jetzt kommt der Fritz, zeigte seine Sachen im Katalog, die Garnituren, und eine davon bestellten wir. Nur die Farbe konnten wir uns ausdenken. Sie wurde vom Fritz vorgelesen. Und wenn sie dann ins Haus kam, gab es Geschrei und Tränen bis zu Selbstmorddrohungen hin. Die Bilder waren ja schwarz und weiß. Aber diese Farbe wollte ich nicht. Die Sitzgarnituren hatten gar nichts mit dem dumpfen Verschönerungsdrang zu tun, der im Lauf meiner Jahre alles zerstörte, was mir schön schien an diesem Dorf, in dem ich stehen und gehen lernte, und auch nichts mit Verschwendung, sondern waren ein vielleicht hilfloser Versuch, allem zu entkommen, eine Art Beschäftigungstherapie aus Schmerz über Kürze und Verlauf dieses Lebens hier. Eine vielleicht unstillbare Sehnsucht, sich auszuruhen, ein Verlangen nach einem Ort zum Ausruhen und trotz allem zu bleiben. Man muss die Sitzgarnituren philosophisch sehen.
Soll ich was sagen?
Ich weiß ja nicht. Wie Sie wollen. Ich kann auch weiterlesen.
Weil Sie gesagt haben, Sie wollen zuerst lesen. Das heißt ja nicht, dass das so bleiben muss. Ich kann das ja dann später einbauen irgendwie. Mhm. Was soll ich sagen? Dass dieser Teil natürlich die ersten 20 Jahre, ja, im Rast ein sehr, sehr großer Bestandteil Ihrer Bücher sind. Da wird immer über nachgedacht, da wird daran erinnert. Da
immer unterwegs, immer neue, aber treu im Rückkehren.
Varianten auf. Ja, das gehört für mich übrigens untrennbar zusammen. Also ich glaube, dass man mit großer Lust und mit großer Neugier auch Neues zu sehen, zu erfahren, zu erleben, in der Welt rumzufahren, wie ein Baum die Wipfel ausdrücken und weit verzweigen muss, das geht nur gut, wenn auf der anderen Seite die Wurzeln da sind, wo sie waren. Für mich gehört es zusammen, ich weiß nicht, ob das andere Leute auch so empfinden. Meinen Sie nicht, dass das eine das andere bedingt?
Ja, selbstverständlich.
Diese Kindheitsverbundenheit, ich sage bewusst Kindheitsverbundenheit und nicht Heimatverbundenheit oder Erinnerungs- und Familienverbundenheit und Herkunftsverbundenheit etwas zu tun hat mit ihrer Lust auch. Sie haben sich ja immer viel auch in der Welt herumgetrieben, ohne das despektierlich zu meinen. Und mit großer Lust auch sind sie gereist. Ob das jetzt Patagonien war oder der Kilimandscharo.
Ich war natürlich auch Tourist, aber ich war nicht als Tourist unterwegs.
Nein.
Sondern ich hatte, da ich so fest saß, fast 20 Jahre am Stück, ohne jegliche Alternative. Es gab nie Ferien. Die Ferien habe ich von einem Bauernhof kommend, auch im Kuhstall verbracht oder auf dem Feld oder auch im Wald, auch das Jahr über. Es war doch schon ein besonderes Leben noch unter freiem Himmel, an den Jahreszeiten entlang, mit ganz wesentlichen Daten, die erste Erdbeere und der erste Schnee. Das war schon, ich möchte das gar nicht missen, aber ich fühlte mich damals schon auch im Gefängnis, zumal ich wusste, dass es die Welt gibt. Ich war zwar ganz auf der Welt, da wo ich war, vielleicht mehr noch als irgendwelche Kinder, die schon als Säuglinge im Flugzeug mitgenommen werden nach Amerika. Ich weiß noch, meine erste Zugfahrt, größere, die war nach Mannheim. Von Radolfzell am Bodensee aus nach Mannheim mit einem Cousin. Ich war schon 16 oder so. Und in Mannheim war meine Tante Oberin im Theresienkrankenhaus, eine Nonne, also eine barmherzige Schwester hieß es. Und die haben wir besucht. Und das war, ich habe zum Fenster rausgeschaut, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die anderen lasen oder machten sonst was und ich konnte gar nicht genug kriegen vom Rausschauen. Eins nach dem anderen, das war toll. Noch später bin ich zum ersten Mal ans Meer gekommen und über Sehnsucht kann nur der sprechen oder die, sagen wir mal, 20 Jahre vom Meer wusste, aber nie dorthin gekommen ist. Und so hat sich eine ungeheure Sehnsucht bei mir als eine der Quellen meines Lebens und Schreibens daraus ergeben.
Welche Art ist diese Sehnsucht? Etwas Neues zu schauen, etwas Neues, was Sie noch nicht gesehen hatten, etwas Neues zu sehen?
Sagen wir mal neu, muss ich nicht sagen, ich bin auch neugierig.
Noch
da.
Nicht, bislang noch
etwas
nicht.
Etwas anderes.
Ja, ja.
Da bin ich auf einen Satz gekommen, ich finde ja die Sätze von mir, meine eigenen Sätze sind Entdeckungen. Was ich mache ist, da bin ich aber darauf gekommen im Nachhinein. Was ich wohl gemacht habe und immer noch mache, sind Übersetzungen. Ich übersetze die Welt in die Sprache. Übersetze meine Welt in meine Sprache. Das ist für mich das Allerwichtigste, wenn ich als Schriftsteller unterwegs bin, mit meiner Sprache zu reagieren.
Das heißt, immer wieder in den 5 Büchern, die ich von Ihnen kenne,
ja,
heißt
das
es,
ist viel.
Meinen Augen gegenüber, das, was Sie gegenüber Ihren Augen sehen, was optisch ist, übersetzen Sie in Sprache.
Ja.
Und das ist ja dann eine Form der Aneignung. Nicht im Sinne von Besitzen, sondern ich mache etwas, was mir gegenübersteht, zu einem Teil von mir, von meiner Äußerung und Entäußerung, indem ich das, was ich da jetzt sehe, in die Sätze formuliere, die mir in meiner Sprache gerade zur Verfügung stehen. Das ist doch
auf die Stoße.
Aneignung, eine Art.
Ja, es ist aber ein Fressen der Welt.
Ein Verdauen.
Ja, ich objektiviere überhaupt nicht. Ich recherchiere auch nicht. Die Recherche ist die Welt.
Aus Faulheit oder aus Raffinesse?
Ah, wer mich kennt, der würde niemals sagen, dass ich faul bin.
Ich kenne Sie ja nicht.
Ja, nein. Ich habe ja auch recherchiert. Ja. Auch ich komme nicht ohne diese Art von Recherche aus. Aber dazu lese ich jetzt keine Bücher zu einem Thema, sondern ich höre, was mir gesagt wird. Und so habe ich jetzt gerade ein Buch, das schon seit 25 Jahren einen Vertrag mit einem Verlag. Das Buch heißt Petro Savotsk, ist auch weithin geschrieben. Das ist über die Zeit meines Vaters in einem stalinistischen Gefangenenlager.
Wie lange war der? Wo?
4,5 Jahre.
Meiner war 5,5, ja.
Und mein Vater war vorher aber keinen einzigen Tag im Bereich der Sowjetunion, sondern er kam am Kriegsende. Mein Vater war im April 1945 noch als Genesung, so Heimaturlaub. Mhm. Und die Franzosen waren fast schon im Dorf. Also die waren, glaube ich, schon in Freiburg. Und dann haben die beratschlagt, also wohl mein Großvater und mein Vater, was er machen soll, verstecken oder untertauchen oder irgendwohin sich melden. Und sie haben sich für das Zweite entschieden, weil der Bürgermeister, der hat ja immerhin unseren Pfarrer nach Dachau gebracht, wo der Pfarrer gestorben ist. Und andere Dinge mehr gemacht. Auch den Schwager meines Großvaters, der hat am Stammtisch im Löwen im Dorf, aus heutiger Sicht vielleicht eher harmlos, aber er hatte sich ganz entschieden, hat er gesagt, nee, der Krieg ist verloren und hat sich heftig schon geäußert. Am anderen Tag war er bei der Gestapo in Meßkirch, 3 Tage später war er tot. Also solche Verhältnisse waren das auch im ganz entlegenen kleinen Dorf. Mhm. Kurz und gut, mein Vater ist dann los und dann war er in den letzten Kriegstagen in Berlin. Und dann hat er sich durchgeschlagen mit einem ungarischen Soldaten durch die Wälder Brandenburgs bis zur Elbe. Und dann ist er in russische und dann sind sie zu Fuß halt dann bis fast zum Polarkreis. Die letzte Etappe mit dem Zug.
Welches Lager war er?
Petro Savotsk.
Okay, so heißt er, war in Karaganda im ersten
um Gottes Willen.
Gulag. Ja.
Das ist ja ganz schrecklich.
Ja, ja. Ja. Es hat nur ein Drittel hat überlebt. Und ich, also das müssen wir rausschneiden.
Wann kam Ihr Vater zurück? Meiner 49.
Der kam ein Jahr vor meiner Geburt zurück, 51.
Ja.
Er war 5,5 oder 6 Jahre in Russland. Er war der Letzte, der zurückkam. Es gibt noch Zeitungsausschnitte, wo er da im Dorf empfangen wird, als Letzter, der zurückkam.
Ja. War er da schon verheiratet?
Nein. Und hat erst dann meine Mutter kennengelernt und geheiratet. Im Grunde genommen kann ich sagen, ja, vermutlich verdanke ich mein Leben einer Kasachin, einem kasachischen Mädchen, weil er hat zu einem Trupp gehört, der im Sommerhalbjahr Wochen, wenn nicht Monate lang, das müsste ich nachlesen, hat ein Tagebuch aus der Erinnerung geschrieben, zum Heumachen und Strohmachen aus den Kohlegruben abgeordnet war. Und die konnten da mit den Nomaden zusammenleben. Und da waren die dann wochenlang und sind von denen anständig durchgefüttert worden.
Mhm.
Ja, jedenfalls sind die dann in den Wochen oder drei Monaten wieder halbwegs aufgepäppelt worden, so dass sie den Winter besser überstanden hatten im Karakanda-Gulag als die anderen.
Mhm. Ja, so dann sind wir beide Kinder von Überlebenden,
ja.
Die immer wieder davongekommen sind.
Ja.
Das hätte ja auch anders sein können.
Ja, natürlich.
Was für ein Zufall oder was für ein Wunder, kann man auch sagen, dass es dann doch weiterging.
Und das ist das neue Buch, an dem Sie
arbeiten? Ja, an dem arbeite ich gerade. Es kam dann eine Karte, er hat auch Aufzeichnungen. Wir sind jetzt bei der Recherche und so weiter. Ich kann darauf zurückgreifen, was er selber aufgeschrieben hat. Zu Lebzeiten haben wir praktisch gar nicht gesprochen drüber. Die erste Nachricht, die bei uns ins Haus kam, das ist immer dasselbe Haus, das ich da im Kopf habe, in dem ich jetzt auch wohne. Das ist ein altes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, aufgebaut an derselben Stelle nach einem Brand, 1773. Also ich komme aus einem Bereich, das gibt's heute gar nicht, ist ausgestorben. Das sind selbstständige Bauern.
Das waren aber eher so mittelgroße, es waren nicht winzige Kleinbauern.
Überhaupt nicht, eher große.
Aber am Rande des Pleiteabgrunds, ne?
Nein.
Nein?
Das ist nun Fantasie.
Ah, das haben Sie erfunden.
Das habe ich, um das Ganze in ein Bild, eine Metapher des Untergangs zu bringen, weil in die Zeit zwischen 1950 und dann bis in die 90er Jahre und weiter fällt ja die Zeit der Industrialisierung der Landwirtschaft, der Automatisierung.
Ja.
Das hat sich schon abgezeichnet.
Zurück zu Arnold Stadler.
Ja.
Lesen Sie weiter.
Soll ich noch mal etwas pittoresk über die, auch so die Vorstellung des Personals in Meßkirch, also die Welt, wie Meßkirch da vorkommt. Schmerzensfreitag. So geht es jetzt im Buch gleich weiter. Also das ist gar kein neuer Abschnitt, sondern das geht direkt weiter, schließlich an das an, was ich gerade gelesen habe. Schmerzensfreitag, weil ich an einem Schmerzensfreitag, wie hier im Hochland der Freitag vor Karfreitag heißt, ohne dass ich wüsste, warum, geboren wurde, an der Straße von Wien nach Paris, wie Heidegger, den jeder verehrt und keiner liest, Welte, auch ein Philosoph, der am Ende nur noch Rosen malte, Anita Gillard, Bravo Girl 1971 von David Garrick, dem Sänger von Dear Mrs. Appleby, am Marktbrückle nach München in die Stadt abgeholt. In einer Mottenkiste verschwunden oder nicht, bitte melden. Nun glücklich auf Bali, wie mir die Nichte schrieb. Johann Baptist Roder, der Viehzüchter, der schon im 19. Jahrhundert sein auf dem einheimischen Mist gewachsenes Vieh bis nach Südafrika verkaufte. Abraham a Sancta Clara, einer der Retter Wiens, Merks Wien. Johann Baptist Caspar Seele, der als Schlachtenmaler einigen Erfolg erzielte. Luzi Braun, die Modeschöpferin in Mailand. Konradin Kreuzer mit seinem Schon die Abendglocken und Anton Gabele, der Heimatdichter, dessen Stern ebenfalls in einer Zeit leuchtete, die andere als finster bezeichnen, sowie der Meister von Meßkirch. Ein Bild blieb in der Stadt, 70 wurden vom Fürsten, der sich in der Bierbranche einen Namen gemacht hat, verscherbelt oder nach Donaueschingen transportiert, wo sie im Fürstlichen Museum verkamen. Dies alles von einem Industriemogul, der wegen der Steuer in die Schweiz geflüchtet war, aufgekauft wurde. Der Mann hat für die Meßkircher Sachen ein Museum gebaut, aber nicht in Meßkirch. Es ist so viel, dass gar nicht alles Platz hat. Der Rest liegt nun im Zollhafen oder in Amerika. Also oben das Schloss, das der Fürst für eine deutsche Mark an die Stadt Meßkirch verkaufte, als die Mauern schon bald nach innen und bald nach außen kippten, staatliche Frührenaissance der Stadt als Ruine oder quasi Ruine überlassen. Zum 100. Geburtstag des Philosophen wurde eine Sondermarke bei der Deutschen Bundespost beantragt, vergebens. Mozart nächtigte in Meßkirch auf einer Heimreise. Er wird nicht lange geblieben sein. Marie Antoinette auch, diese auf dem Weg nach Paris. Papst Pius XII. War hier, zusammen mit Erzbischof Gröber, der von hier war. sagte, das sei aber eine Kathedrale und Gröbers Nichte fabrizierte noch bis in die 70er Jahre hinein die weltberühmte Meskircher Schneckennudeln. Die erste bemannte Weltraumfahrt fand in der Nähe von Meskirch statt. Der Erfinder des Volapük hat den Meskircher Pfarrhaus zu seiner Sprache gefunden. Das alles konnte die Meskircher Schule von sich aus bestreiten, die 3000 Seelen zählende Meskircher Schule von sich aus und nötigte der Welt auch mir Respekt ab und hätte manchem Waldfrevler die Sprache verschlagen können. Es war ein wenig so wie auf jener Tafel an der Bergwirtschaft in der Hölle. In diesem Haus hätte die Mutter von Peter Rosecker in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai Anno Domini 1842 beinahe übernachtet. Zu allem war Meskirch auch noch schön, die Heimat von Kants Großmutter und von Willi Sterk, dem Musikdirektor von Hollywood, und hätte auch in Hollywood Karriere machen können. In den umliegenden Dörfern und Kleinstädten, jedoch war es weniger beliebt, soweit ich zurückdenken kann. Hier wurde auch ich geboren, im städtischen Krankenhaus längst aufgelöst. Und jetzt geht es so weiter, das lese ich aber nur den ersten Satz vor. Von der Schwackenreuther Schwanzseite her entstamme ich einer bedeutenden Ferkelhändlerdynastie. Einer meiner Urgroßväter, genannt Sauschwanz, war nämlich der bedeutendste Ferkelhändler um 1870, der seine Produkte bis zur Basler Ferkelmesse hinunter, die damals noch stattfand, an den Mann brachte. Er hatte das Ferkelgeschäft von ganz Seeschwaben und bis in die Schweiz hinüber und nach Vorarlberg hinein in seiner Hand. Das soll von diesem Vorfahren genügen und mehr weiß ich ja auch gar nicht von ihm. Das ist jetzt alles.
Zu Ihnen als Autor, gibt ist etwas, vielleicht ist es die wichtigste Frage, dass Sie durchs Schreiben erfahren, dass Sie nicht erfahren oder einsehen oder sehen oder spüren würden, wenn Sie nicht schreiben würden?
Durch das Imaginieren, ja auch sogar Fabulieren, komme ich weiter, als wenn ich nur bei den Fakten bliebe. Was ich gerade gelesen habe mit der Schwanzseite, das ist alles erfunden. Ich habe keine Vorfahren, die Ferkelhändler waren. Die sind Bauern, kein einziger Handwerker, nichts dergleichen, nichts Städtisches. Das sind alle Bauern und Mühlenbesitzer, soweit ich zurückverfolgen kann. Aber es hat mich ungeheuer gereizt, teilweise deren Biografie neu zu schreiben, indem ich sie erfinde, also was möglich gewesen wäre. Das ist doch auch der Weltraum des Romans.
Klar.
Und dadurch unterscheidet sich es von einem Sachbuch.
Das heißt, im Grunde genommen sind damit Ihre Bücher im allerstrengsten und besten Sinne das, wo seit ein paar Jahren die Schublade der autofiktionalen Literatur aufgemacht worden ist. Denn ein Teil ist wirklich faktisch, autobiografisch, ein anderer Teil ist erfunden. Und man kann nicht entscheiden, wenn Sie die Informationen nicht rausrücken. Man kann es auch durch Nachforschen nicht herausfinden, was ist da jetzt faktisch.
Ja.
Ich sage gar nicht wahr, weil faktisch und wahr sind verschiedene Sachen. Und was ist nicht faktisch? Was ist fiktional, was ist erfunden?
Ja, ich habe schon so geschrieben,
Sie haben,
bevor es dieses Wort gab, vielleicht hätte es mich irritiert, wenn es dieses autofiktionale Konzept schon im Umlauf gewesen wäre. Praktiziert wurde das schon lange, immer schon.
Eben.
Denken Sie an mal so ein berühmtes Buch wie Dichtung und Wahrheit.
Ja, eben.
Von Goethe. Ja. Wobei ich Dichtung nicht der Wahrheit gegenüberstellen würde. Ich glaube, dass Dichtung wahr ist und das andere richtig ist. Ein Sachbuch muss korrekt und richtig sein, ein Roman muss wahr sein. Diese Unterscheidung zwischen richtig und wahr ist ganz konstitutiv für mein Schreiben. Und darum kann ich auch so etwas machen, wo Leute sagen können, das stimmt doch gar nicht,
ja.
Ihr seid doch gar keine Ferkelhändler. Ja. Ihr habt doch den großen Hof.
Kommt der Vorwurf von Lesern bei Lesungen,
es gab
wenn die
so.
Dann erfahren, das war nicht so, dass die sich dann ent- oder getäuscht fühlen?
Nein, das ist ja nur bei solchen, die richtig und wahr verwechseln. Mhm. Dieses erste Buch, Ich war einmal, das hatte eine Auflage von 3000 und 2500 wurden in Meßkirch verkauft.
Die waren böse, nicht die
Meßkirchner
zuerst.
Oh ja, und dann auch in Schwackenreute mit dem Buch Mein Hund, meine Sau, mein Leben. Da rief mich mein Vater an, wir haben so einen Sprechkanal im Haus, ich wohne oben unterm Dach auf 2 Etagen. Auf einer Etage sieht man nicht, dass das eine Dachwohnung ist, die hat gerade Wände. Dann hat er gesagt, du, da sind ein paar Männer da, das sind ein paar Männer, stehen vor der Tür. Ich habe nämlich keine Klingel und nichts. Das sieht aus wie ein Stalltürchen, meine Wohnungstür. Und dahinter ist ein Aufgang, geht's rauf zu meinen 2 Geschossen. Und da sind 2 Männer da. Und die wollen etwas wissen von dir. Die wollen etwas wissen von dir. Und zwar wollten sie wissen, in dem Buch, Mein Hund, meine Sau, mein Leben, da kommt Schwackenreute vor. Und die kamen aus Schwackenreute. Das war der Ortsvorsteher mit einer Delegation. Und die wollten mich zur Rede stellen. Heraus mit dir, als sag mal, was da los ist. Das sind wir doch gar nicht, das sind wir doch gar nicht, haben sie gesagt. Und warum nimmst du jetzt da unser Ort mir, ich hab's deswegen, da sage ich ja, genau so ist es, ihr seid es nicht. Es sind die Schwackenreuter in meinem Buch, aber nicht die tatsächlichen Schwackenreuter. Also muss man immer zwischen Fiktion und dichterischer, wenn man so will, dichterischer Imagination unterscheiden, aber manchmal kann man es gar nicht auflösen. Und dann verstehe ich auch Leute, die sich angesprochen oder missverstanden viel. Ich habe mich nie lustig gemacht über meine Menschen. Ich habe ihnen, wenn man so will, ein kleines Denkmal gesetzt. Ich habe gerade diese Randfiguren aufgenommen. Wer macht das sonst? Einer meiner Hauptsätze ist, Vorzeichen meines Schreibens, ich komponiere ja auch, Vorzeichen ist, Provinz gibt es nicht. Es gibt nur Welt. Und die Welt ist da, wo irgendjemand etwas sieht und dann versucht, das in Worte zu fassen.
Und unsere Welt ist da, wo wir gerade sind.
Wo wir gerade sind. Und insofern ist es sehr provinziell, wenn es Leute gibt, die meinen, sie könnten von Provinz sprechen.
Deren Problem, nicht unseres.
Ja.
Herr Stadler, wie entstehen Ihre Bücher? Ich muss gestehen, vielleicht soll ich das dazu sagen, dass ich etwas mit Hans Till über Sie geredet habe, auch darüber, und der Hans Till mir dann verraten hat, ja, Arnold Stadler, der schreibt seine Bücher zuerst im Kopf und erst wenn die im Kopf gewissermaßen fertig sind, erst dann schreibt er sie hin auf Papier. Stimmt das?
Ja, in etwa. Es gibt von mir immer ein, das habe ich hier auch dabei.
Eine Riesenklatte,
ein Tagebuch.
Ja, okay. Links Aquarell und dann geschrieben, 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 Notizen.
Ja, immer zwischendurch mal das Meer oder so hier. Ich schreibe erst einmal auf.
Da schreiben Sie täglich rein oder fast
quasi täglich seit 50 Jahren. Gerne gleich am Morgen. Das ist auch meine Arbeitszeit zum Schreiben. Niemals nachts. Habe ich noch nie gemacht. Okay. Mache ich dann was anderes. Trinke ich auch gerne mal einen Wein. Bier auch. Ja, klar. Und in Deidesheim, das ist das Einzige, das ist wunderbar, Deidesheim. Und sie haben ja so eine fast göttliche Riesling-Kultur. Und ich tat mich schwer, wenn ich Durst habe, kann ich ja keinen Riesling trinken, dann müsste ich halt Wasser trinken. Aber ich trinke gerne mal ein Bier, aber das muss vom Fass sein. Jetzt gibt es das in Deidesheim fast gar nicht. Ich habe fast den Unwillen gemerkt, als ich nach Bier fragte.
In der Kneipe.
In Deidesheim. Ja. Okay. Wie so ein Frevel von einem Strottel, der da kommt und keine Ahnung hat, dass es in Deideswein kein Bier gibt.
Im Restaurant müssen die doch Fassbier haben, um Himmels.
Fassbier, aber nein, das gibt's schon gar nicht.
Deideswein war schon immer oder ist immer noch schon sehr speziell. Ja.
Ich finde es toll, ich muss es sagen.
Bei Ihrem Notizbuch und aus diesem Notizbuch entstehen.
Aus diesem Notizbuch. Romane? Das ist zum Beispiel, dieses Jahr war ich ja wieder. Nach 2 Jahren, das letzte Jahr nicht. Das ist das erste Farbbild. Das ist der Ausblick von meinem.
Von Ihrer griechischen Insel.
Inselherberge. Malen tue ich noch nicht so lang. Das erste Buch, das ist mehr so ein Geschäftskalender. So ein dickes Italienisch. Das habe ich gekauft. Und dann habe ich am 1.1.75 mit dem regulären Schreiben und Aufzeichnen begonnen. Das war zunächst auch so ein reines Tagebuch, was man so macht und was einen bewegt und gemacht hat.
Und wie entstehen aus diesen Notaten dann?
Da schreibe ich ganze Texte rein. Da eine Grabrede zum Beispiel steht hier jetzt. Das ist das erste Mal in meinem Kopf, da hat der Hans Zill ja schon recht. Aber eigentlich beginnt das Schreiben mit dem Schreiben, mit dem Aufschreiben.
Sie schreiben mit Füller?
Ja, Kinderfüller. Dann schreibt man weiter. Heute, Eintrag von heute ist das da.
Lesen Sie den doch mal, oder?
Das kann ich nicht vorlesen. Das ist so. Das ist eigentlich ein Foto, das ich gemacht habe in Enkenbach vom Tympanon. Und das werde ich jetzt dann beschreiben.
Die letzten beiden Bücher, also das Kilimandscharo-Buch, am siebten Tag flog ich zurück.
Ja.
Also das Buch einer journalistischen Auftragsreise an den Kilimandscharo innerhalb von 7 Tagen.
Ja.
Das ist ein journalistisches Projekt gewesen von der Zeit, glaube ich.
Vom Reisebeilage von der Zeit. Genau. Und zur Berliner Tourismusmesse.
Und daraus ist dann ein Buch entstanden, das aber zu ganz, ganz großen Teilen eben auch Zeitkritik ist, indem es sich kritisch auseinandersetzt mit dem Sinn oder besser gesagt Unsinn, unter dem wir halt jetzt leiden müssen.
Ein Votum genau für den einzelnen Menschen, der überfahren wird, immer wieder vielleicht anschaulich gemacht in einem Satz aus dem Buch, irgendwo aber mehr. Warum musste ich unsere Angst sagen? Warum durfte ich nicht meine Angst sagen? Dieser Erzähler nimmt die Welt sehr genau wahr, durchaus genau, und ist genauso besorgt wie alle um die Zukunft der Welt und was wir dafür tun können. Aber das ist auch ein Stück weit eine Überfrachtung der Möglichkeiten des einzelnen Menschen. Er hätte sagen können, er hat wenigstens Folgendes nicht gemacht, dieser, der da am siebten Tag flog ich zurück, davon erzählt. Es ist schon ein Ansinnen und ein Unding, für diese kurze Zeit so weit zu fliegen.
Es ist aber erstmal Arbeit, es ist ein Arbeitsauftrag.
Ja, aber trotzdem. Und da sind aber im Flugzeug vor ihm, er sitzt ja in der Schweineklasse, in der Economy Class und direkt am Vorhang zur Business Class. Ja. Und da verfolgt er Gespräche, da fliegen 2 Leute für einen Tag und eine Übernachtung hin zu einer Konferenz. Und dann fliegen sie weiter noch irgendwo anders hin. Also es gibt immer noch gerade der Unbekümmertheit. Und dort, also der Kilimandscharo-Reisende, verzichtete er ja auf den Berg herum zu trampen. Es genügt ihm dann zu sehen.
Ja, das hat mir am meisten gefallen. Aber darum geht es doch, etwas zu sehen und nicht etwas unter meinen Füßen zu unterjochen.
Ja.
Es geht nicht darum, auf dem Berg oder was es auch immer ist, rumzutrampeln.
Eine feste Redewendung ist auf der anderen Seite meiner Augen.
Ja, das heißt aber ein Wahrnehmen, das ein anderes Wahrnehmen ist, als das zu 90 plus x Prozent in dieser unserer Gesellschaft als wahrnehmend betrachtet wird. Das ist ein, wie Saint-Exupéry zitiert, man sieht noch mit dem Herzen richtig.
Ja, das ist gar das nicht ist so fern. Das ist schön,
ein Wahrnehmen,
dass Sie auf den kommen.
Auch wenn es kitschig klingt.
Auch wenn es kitschig ist.
Ein Wahrnehmen mit dem Herzen ist damit gemeint und nicht...
Kein konsumierendes Sehen. Kein konsumierendes Sehen. Das habe ich ja anhand der zwei Südtirolerinnen, denen er da begegnet, auch etwas illustriert und auch anhand eines Schweizer Ehepaars, die 10 Jahre älter sind als er und da rumfahren mit einem gigantisch schicken Overland-Wohnmobil. Die sagen ja zu ihm, in ihrem Alter ist es viel zu gefährlich, auf den Kilimanjaro zu gehen. Sie sind aber 10 Jahre älter und haben das wie selbstverständlich gemacht. Und die zwei Südtirolerinnen, die er fragt, die sitzen da auf so einer Aussichtsterrasse, dieser Lodge, heißt ja alles Lodge. Die Südtirolerinnen, die sitzen da dann rum, gucken irgendwie gelangweilt zum Kilimanjaro hin. Der Ich-Erzähler ist enthusiasmiert von dem Blick. Dazwischen ist ja noch ein tiefer Creek, also so ein Tal, eine Schlucht, die dschungelgrün ist. Und da in verschiedenen Farbstufen, in allen Variationen des Grün, geht's dann bis zum Schnee hoch vom Kilimanjaro. Er ist fasziniert und er fragt dann die zwei, gefällt es ihnen nicht? Doch, doch, gefällt ihnen schon, aber zu Hause sind die Berge schöner, sagen sie ihm dann. Ja, ich bekam einen Anruf, nein, eine Mail, glaube ich erst, ob ich mir vorstellen könne, eine Reise zu einem Ort, wo ich noch nie war oder der mir ein Ort meines Lebens ist. Und dann habe ich in der Nacht drüber geschlafen, habe gedacht, ja. Und dann fiel mir ein, ich hätte auch sagen können, Tonga oder sowas. Aber dann wollte ich es nicht überstrapazieren. Dann habe ich an das Bild gedacht, das es gab, und habe gesagt, ich möchte zur Stelle, wo der Maler Fritz Langheister dieses Bild gemacht hat.
Das wäre bei anderen Autoren bei über 90% dann der Fall, dass die auch diesen Auftrag wohl angenommen hätten. Vielleicht würde bei dem einen oder anderen noch eine Erzählung daraus entstehen, eher nicht. Warum entsteht bei Ihnen, warum entsteht ein ganzes Buch?
Ja, das Entscheidende ist das Wie, nicht das Was. Und ich hatte mir vorgenommen, das gegen den Strich zu erzählen. Und zwar so, dass er gar nicht vorhat, diesen Berg, was alle anderen vielleicht gemacht hätten, den Berg zu besteigen, diesen Kilimanjaro, und dann daraus das Buch zu machen. Mir genügt, oder diesem Ich-Erzähler genügt, den Berg zu sehen.
Wissen Sie, was mir jetzt auffällt? Sie sagen, gegen den Strich zu erzählen, aber bevor Sie etwas gegen den Strich erzählen, also ja, hinschreiben, haben Sie es schon zuerst gegen den Strich gelebt?
Ja, das ist schön. Durchaus. Und er beschreibt ja dann auch die Menschen, meistens Männer, die nicht gegen den Strich leben, sondern Mainstream-artig unterwegs sind dann und tatsächlich mit ihrem Outdoor-Equipment in 9 Tagen das Ziel haben, diesen Berg zu besteigen. Ganz großen Bergsteigern, denen wäre das zu wenig und zu mint. Ja. Reinhold Messner würde da nicht, der gestern 80 wurde und der auch immer wieder in meinen Büchern vorkommt, aber als Schreckgespenst. Ja, also insgesamt gilt für mein Schreiben, ich habe beim ersten Buch die Erfahrung, die dem ersten Buch vorausgeht, ist auch immer noch die Erfahrung, die ich dann gemacht habe im Lauf meines Lebens, dass ich ganz so bin wie die anderen, nur nicht ganz so. Eine winzige Differenz, die ist aber entscheidend, bringt mich dann zum Schreiben. Zu meinem ersten Buch, ich war einmal, da fiel mir eines Tages, es war in Köln, da war ich an der Uni, ein, das Unrecht, das aber nur für mich ein Unrecht war, für die anderen eine Selbstverständlichkeit, im Sportunterricht im Kreis herumgetrieben zu werden. Für mich ist das ganz, ganz wichtig gewesen, dieses lächerliche, doch entscheidende Unrecht, das ich erfahren habe. Es waren andere Dinge, die waren viel schlimmer. aber so diese winzige Diastase oder Distanz, die mich vom Leben trennte, vom damaligen, wie die anderen zu sein.
So ist das Universum entstanden. Es hätte den Urknall nicht gegeben, wenn für alle Zeiten alle vorhandenen Teilchen gleich ausgewogen gewesen wären. Nur, dass mindestens ein Teilchen auf der einen Seite oder wie man sich das jetzt auch vorstellen mag, nicht gleich war, kam diese Explosion des Urknalls zustande.
Ja, wir leben, wenn Sie vom Urknall sprechen, wir leben ja gerade heute im Zeitalter der Welterklärung und des Daseinsverständnisses vom Urknall bis zum Schwarzen Loch. Das ist auch eine schöne Vorstellung, die kann man auch mit theologischem und wissenschaftlichem Leben füllen. Aber ich finde fast schöner die Erzählung vom Paradies zur Versöhnung von allem mit allem. Und dazwischen ist eben das, was wir kennen. Ich finde einfach, das musst du auch glauben. Du musst den Urknall glauben, du kannst also kein Instrumente, das zu nehmen, so wie du früher auch genötigt warst, zu glauben, was dir da die Theologen erzählen, oder nicht. Für mich ist die Welt kein Rätsel, sondern ein Geheimnis. Ein Rätsel nach dem Muster des Kreuzworträtsels kann gelöst werden. Und wenn es gelöst ist, ein für alle Mal ist es banal geworden. Ein Geheimnis bleibt das, was es ist.
Wie wäre es, wenn Sie etwas aus dem neuesten Buch, da haben wir nämlich noch nichts vorgestellt, etwas lesen würden?
Ja.
Dieses jüngste Buch, irgendwo, aber am Meer,
ist die Fortsetzung von diesem.
Zwei Teile. Es beginnt mit der Rückreise von einer Lesung. Diese Lesung war auf Schloss Sein. Und da hat sie, ich weiß nicht, was es war oder erfunden, eine ältere Frau angepisst, hätte ich jetzt gesagt, und habe es jetzt gesagt, und als alten weißen Mann beschimpft.
Nicht weise, sondern weiß.
Weiß, genau. Und der Erzähler ist so davon betroffen, verletzt, mitgenommen, dass er 100 Seiten lang auf der Rückfahrt von Schloss Sein nach Tuttlingen,
der Stadt von Kanitfastan und Welthauptstadt der Medizintechnik,
sich mit den Absurditäten und der Zumutungen, denen nicht nur alte Männer ausgesetzt sind in den letzten vergangenen 20 Jahren, dass sie sich damit auseinandersetzt.
Auch
damit
alte rumgehen. Frauen sind damit. Aber auch überhaupt alle Menschen stehen zur Disposition. Das ist das Ungeheure dieses Paradigmenwechsels im Verhalten der Menschen untereinander, der Kommunikation, dass der einzelne Mensch immer und sofort zurechtgewiesen wird.
Ja. Ja,
schon bevor er was gesagt hat.
Ja.
Also man sollte sich hüten, ohne jurisdiktionellen Beistand öffentlich etwas zu sagen.
Ja, es wird immer schlimmer. Ja.
Ja.
So, also das ist der erste Teil.
Ja.
Nur noch ein Satz, einfach um das schnell zu erklären. Und der zweite Teil, da befindet sich dann der Erzähler auf, ich habe den Namen der Insel vergessen, auf einer Insel gegenüber
Ithaka. Die Insel heißt Lefkada.
Lefkada.
Er kommt doch schon seit Jahrzehnten hin.
Und denkt da an die gleichen oder an ähnliche Sachen, aber erzählt auch von diesem Dasein. Es ist wie ein Urlaub, er arbeitet nichts. Jedenfalls sagt das der Erzähler.
Er sollte, er sagt, er macht aber tatsächlich gar nichts. Er sollte, er verschiebt das immer. Der hat da schon viel geschrieben. Der kommt ja schon 20 Jahre hin. Der hat ja schon ein ganzes Buch dort geschrieben. Aber dieses Mal durch den Schock von Sein bedingt, wenn er atmen kann wieder frei, dann ist es schon genug. Vielleicht kommt er auch in eine Form von Altersträgheit hinein. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die ich beobachte bei Gleichaltrigen und Älteren, dass sie ihre Individualität auch an den Nagel hängen.
Es wird halt immer anstrengender und mühevoller. Ja. Ich kann mich an einen guten Freund, der 10 Jahre älter war, als ich es in der Zwischenzeit gestorben erinnern, der immer Österreicher, der Suppi, sagt immer auch, ich werde immer fauler, ich bin immer fauler. Ich sage, Suppi, nee, du wirst einfach immer älter.
Ja, ja, ja.
Und wir
ja.
werden einfach, ich merke es ja auch an mir, wir werden einfach müder. Also ich würde da nicht von Faulheit reden, es fällt immer schwerer.
Aber schlafen tue ich ganz viel. Sie glauben es nicht, wie lange ich schlafe.
Sehr gut, sehr gut.
9 Stunden.
Ja, das ist doch nicht viel.
Gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen, 9:30. Und wann bin ich heute aufgestanden? 9.
Ja.
11,5 Stunden im Bett.
Ja, toll.
Und geschlafen.
Ja, toll.
Also immer so geschlummert dann. Und dann manchmal, wenn ich Albträume hatte, quälen mich noch beim Aufwachen und in den ersten Stunden die Nachtgespenster.
Ja.
Das ist furchtbar manchmal. Ich weiß zwar gar nicht mehr richtig, was ich geträumt habe, aber es muss was Schlimmes gewesen sein.
Die schlechte Stimmung bleibt erhalten. Über Stunden,
ja.
Manchmal sogar über
bis zum Mittag. Manchmal schaffe ich sogar nicht mal bis zum Abend. Das lange Schlafen geht nur dann, wenn man Bewegung hat. In Griechenland war es jetzt so heiß, 40 Grad immer. Da kann man natürlich sich nicht groß betätigen. Und liegt trotzdem faul im Bett rum. Ja. Und da kann man nicht gut schlafen.
Ja.
Kann man sagen, es ist die Hitze, es ist nachts auch immer so 28, 30 Grad gewesen. Nachts.
Das ist viel. Ohne Aircondition ist das nicht schön.
Die Aircondition gab es in dem Zimmer, wo ich war, aber ich wollte sie nicht anmachen, weil es dann so laut war.
Ich benutze die Aircondition. Die Aircondition ist für mich, gerade wegen ihrer Lautstärke,
wie ein Wiegengesang,
eine Abwehr gegen Verkehrs- und Kinderlärm und hilft mir zu schlafen, weil der Lärm der Aircondition, gerade wenn so alt und laut ist.
Wie ein Wasserlauf.
Genau.
Thailand, fahren Sie oft nach Thailand?
Ja, jedes Jahr.
Oh, das würde ich auch gerne machen.
Mach.
Nein, das ging nicht, weil ich war noch im alten Dienst. Letztes Jahr ist erst meine Mutter gestorben. Ich habe einen Freund, schon seit über 40 Jahren denselben. Ich freue, sage ich nicht gern, so Lebensgefährten.
Mhm.
Und dessen Mutter ist dieses Jahr gestorben. Wir mussten immer uns um die Mütter auch kümmern, vorher noch um den Vater. Das führte dazu, dass ich jetzt 5 Jahre nicht mehr, ich bin jeden Winter, das war das Schönste, ganz allein, ohne Absicherung. Da war es immer schön, ich war 6, 7 Mal in Argentinien, immer bei Verwandten, die ich in meinem zweiten Buch.
Ja, ja, gelesen.
Ich habe übrigens eine Freundin, die ist aus dem Saarland, die ist gerade gestorben, Marie-Louise Scherer. Haben Sie von ihr gehört?
Ja, natürlich, die Spiegel-
ja,
und Gerichts-
das war eine ganz
Reporterin.
Kritische und tolle Frau. Und die hält dieses Feuerland-Buch für mein Bestes, hat sie immer gesagt, das ist das beste Buch, das ich geschrieben habe.
Zum Abschied.
Was würden Sie mir vorschlagen?
Was aus dem neuen Buch.
Ich Sollen muss noch diese was zu sagen zu den 2 Büchern.
Okay.
Mein Lektor von S. Fischer, Jürgen Hosemann, kam mich besuchen in mein kleines, wunderschönes Haus auf großem Grund in Elbnähe vor etlichen Jahren. Wir haben eine Lektoratsarbeit gemacht, ein riesiges Konvolut. Und am Ende hat er gesagt, ja, damit erklärte er die Lektoratsarbeit für abgeschlossen und dass es jetzt fertig ist. Das sind wir jetzt bei 600 und noch was Seiten. Da habe ich gesagt, nein, 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 habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das mache ich nicht mehr, sowas. Und dann habe ich vorgeschlagen, Teil 1,
das. Kilimanjaro.
Teil 2, das.
Mhm.
So ist es gekommen. Und im zweiten, irgendwo aber am Meer, das ist die Seingeschichte. Ich war tatsächlich auf Schloss Sein und sollte in einem Kontext Heimat Europa eine Lesung machen und auch noch etwas plaudern. Es war noch ein wirklich berühmter anderer Schriftsteller dabei. Und wir sollten sprechen Und dann hat tatsächlich, wir glaubten, wir haben es ganz toll gemacht, unsere Lesung und dann das Gespräch auch fast eine Stunde. Und ganz am Ende platzt eine Person hinein, ich habe dann rausgekriegt, 10 Jahre älter als ich damals war, ich war so 60 vielleicht. Das ist ja das alte, das reinste Altmännergeschwätz, weiße Altmännergeschwätz und so. Ich habe dann bemerkt, dass das etwas Unerhörtes ist, hatte ich noch nie gehört.
Ja, vor 10 Jahren war das noch eher
ich selten. Ich fand das auch gar nicht so. Dem anderen Schriftsteller hat es überhaupt nichts ausgemacht. Der war eigentlich gemeint.
Wer war das?
Ich sage es jetzt nicht.
Okay.
Weil er in meinem Buch ja auch nie vorkommt.
Nein, er kommt nicht schon vor.
Ich habe ja auch eine Freude. Meine Helden sind oftmals Witzfiguren, die sich nicht lustig machen über den anderen, sondern über sich selbst auch. Und so habe ich das ganze Leid von Sein auf mich genommen. Und habe dann schreibt mir die Fürstin Sein, bei der war ich jetzt, eine wunderbare Frau, Gabriela von Sein-Wittgenstein, der gehört das Schloss, in dem die Lesung stattfand, dass es ihr sehr leid täte, dass ich solche Erfahrungen gemacht hätte auf Schloss Sein. Da habe ich gesagt, ja, so schlimm war es nicht und so weiter. Also Sein war, auch die ganze Veranstaltung war schon besonders. Und ich habe aber das dann gehabt, ich hatte einen Stoff für ein Buch, dass da einer beschimpft wird. Gesellschaftlich auch relevant, zeitnah.
Ja,
und wie auch, ungerecht das ist.
Ja, vollkommen ungerecht, weil das Schrecklichste im Moment auf der Welt, also zumindest wenn wir Afrika nehmen, sind schwarze alte Männer, nämlich die korrupten Kleptokraten.
Ja, die ganze Länder auf ihr Privatkonto. Die
von Südafrika, ja.
Ja, und dann habe ich das so entwickelt und entfaltet. Das gab mir auch dann die Gelegenheit, der Ich-Erzähler ist ja schon oft auf der Insel Lefkada gewesen, den Einzug der neuen Welt auf Lefkada zu beschreiben, nämlich die Einführung eines Lidl-Supermarkts, der da ganz groß und jetzt auch dort die kleinen Geschäfte kaputt machen wird. Und dann, weil Lefkada ja so toll liegt, Südufer von Lefkada, da sieht man eine Insel, die in der Literaturgeschichte vielleicht die berühmteste Insel ist, Ithaka. Das ist das Ziel, die Herkunft und das Ziel des Odysseus. Und der war mit Sehnsucht unterwegs und auch ich bin das. Und ich habe ja das in einen Satz gefasst. Da bin ich mir selbst sehr nahe gekommen in diesem Satz. Der heißt, die Sehnsucht war damals meine Zukunft, so wie die Vergangenheit nun mein Heimweh ist.
Novalis auf die Frage, ja, wohin willst du denn? Nach Hause, ich weiß, immer nach Hause.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, und dann waren die 2 Bücher da. Sind ganz gut angekommen. Ich war mit dem Buch auf Platz 2 der SWR-Bestenliste.
Ich weiß.
Und auf Platz 3, mit dem war ich auch drauf.
Begeisterte Rezension von Carsten Otte, ich habe ihm die gehört und gelesen und eine emphatische Mail darüber geschrieben. Ja. Er hat sich auch dafür bedankt, die das jetzt, dass wir hier sitzen, ausgelöst hat.
Ach, wie schön. Ich könnte den Beginn von beiden Büchern lesen und den Schluss.
Okay.
Am 7. Tag flog ich zurück, meine Reise zum Kilimanjaro. Ach, der Mensch. Und dieser Weg, mein erster Weg, führte schon mitten in den Wald. Ab da war ich eigentlich immer auf Holzwegen unterwegs. Die Männer in den Feldern waren dafür zuständig, den heißen Makadam auf meinem Weg zu verteilen. Und dann fuhr jene Walze über alles, unter dem meine erste Welt verschwand. Oder war es anders? Du glaubst, dass du glaubtest. Doch glaubtest du, weil es schön war? Oder weil es wahr war, wie der Makadam auf meiner Straße, die aus meiner Welt hinausführte, in die andere Welt hinter dem Wald? Makadam, es war eines unserer schon wieder verschwundenen Fremdwörter, denn es kam ja von Herrn McAdam. Und das Tu-Wort Glauben schmolz wie das Hauptwort Makadam zu einem unauflöslichen Nichts. Und nun unterwegs zu diesem Berg, der nun schon eine Zeit lang Kilimanjaro hieß, davor hieß er auch einmal Kaiser-Wilhelm-Spitze, da dachte ich, dass diesen Kindern in den Dörfern am Fuße des Kilimanjaro oder auch erst ihren Kindern der Makadam wohl noch bevorstand und auch, dass ihre Welt verschwand, wie ich verstand. Ich hatte es hinter mir. Das war vielleicht der einzige wirkliche Unterschied. Ja, und dann geht's weiter. Da steht eben noch, die Zukunft war damals meine Sehnsucht, so wie die Erinnerung nun mein Heimweh ist. Das genügt jetzt. Von den 6 Tagen des Unterwegsseins und am 7. Tag fliegt er, wie gesagt, zurück. Es ist ein groteskes Buch auch, weil er ja mit dem Smoking unterwegs ist. Er hat noch ein Smoking gekauft, kommt vorher aber nicht mehr nach Hause und nachher auch nicht. Er muss unmittelbar am 7. Tag zu einer Eiswette, zur sogenannten Eiswette, einem Festmahl, wo nur Männer zugelassen sind. Das ist ja auch schon
verdammenswürdig.
Der hat ein Smoking dabei, der hängt dann in der Hütte in Afrika, in dieser Lodge, und sieht den anderen zu, wie sie mit ihrem fulminanten Outdoor-Equipment unterwegs zum Kilimanjaro sind. Das andere ist jetzt irgendwo aber am Meer, das ist nach der Lesung.
Aber eigentlich erweist er dann mit dem Smoking, dem Kilimanjaro, die richtigere Ehre als die mit ihrem Scheißkram,
das ist jetzt fast gesagt,
die auf ihm herumtrampeln.
Ja, das ist, haben Sie wunderbar gelesen. Das war ein Zeichen. Ein Zeichen.
Ja, gegenüber dem
Kilimanjaro. Gegen dem Herumtrampeln.
Ich achte dich so, dass ich diese
wunderbar
festliche Kleidung anziehe, wenn ich dir gegenüberstehe oder dabei habe.
Ja. Toll.
Ja, Sie haben es geschrieben, nicht?
Ja, aber bemerkt haben. Ja.
Und dann wäre es nur konsequent gewesen, zu dem Festmahl mit Outdoor-Klamotten hinzugehen.
Ja. Neben den Lyrsen zu sitzen, das gab's tatsächlich, das war das Gerüst. Ja, ja. Ich musste dahin. Er hatte eine Einladung, das war eine große Ehre, und dass ich da kommen durfte. Und ich saß dann am Tisch, tatsächlich beschreibe ich ja auch schon in dem Buch, neben dem Herrn Lyrsen. Der Lyrsen, der baut die größten Privatjachten der Welt für Abramowitsch und für solche Leute. Dem gehört auch Blom und Voss. Jetzt, so fängt das Buch an, irgendwo, aber am Meer. Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof stieß ich auf einen jungen Obdachlosen, der meine Mama sagte. Er kam aus Gelnhausen. Und aus mir war auf Schloss Sein ein alter, weißer Mann geworden, der immer noch ich sagte. In welche Himmelsrichtung wirst du dich verirren? Fragte ich mich mit einem Dichter, der ganz in der Nähe wohnte. Nebenbei gesagt, das kommt auch später, wird er genannt, das ist Franz Hodiak, den ich kennenlernte in Edenkoben, dieser schönen Zeit im jetzigen Herrenhaus. Ich kam zurück aus Sein, es war an einem Himmelfahrtstag und ich musste umsteigen. Aber am liebsten hätte ich mich nun neben ihn hingesetzt und geweint, ich hätte sein Vater sein können, wie es aussah. Aber wir feierten weder Himmelfahrt noch Vatertag. Ich war nun fast schon ein alter Mann geworden, der immer noch ich sagte. Aus ich war er geworden, ein alter Mann, jener einst in blond aufgebrochen, irgendwie blauäugig. Und nun war ich schon lange auf dem Weg von blond nach weiß, über Frau und grau nach weiß. Und das zugehörige Shampoo hieß Silberglanz. Immerhin, Das konnte ich morgens im Spiegel sehen. Das spiegelverkehrte Grau glänzte. Es war tatsächlich, wie vom Shampoo versprochen, ein Silberglanz über mir. Vielleicht sogar etwas ins Blau spielend, wie einst bei der Begum. Meine Lesung auf Schloss Sein hatte sich als Katastrophe herausgestellt. Nun fuhr ich als Überlebender von Limburg, wo man mich in den Zug geladen hat, über Frankfurt nach Tuttlingen, der Stadt von Kanitverstan, zu meinem Auto zurück, meine Datscha. Sie hatten mich auf Sein zur Rede gestellt. Ich hatte den Verdacht, dass sie auf Schloss Sein eigentlich Greta Thunberg hatten hören wollen und mir übel nahmen, dass ich nicht Greta Thunberg war, sondern ein alter Weißer, oder weißer Alter, der für alles verantwortlich gemacht werden konnte. Und sie selbst nahmen es sich auch übel, dass sie zu mir und nicht zu Greta Thunberg gereist waren. Das letzte Kapitel wird erzählt auf der Rückfahrt mit der Fähre von Patras nach Triest. Und da ist man ja unterwegs. Schon Zeit lang. Ja. Und nachts gerät der Erzähler dann, sitzt er dann draußen auf dem Achterdeck, kann ich schlafen, und dann geht er raus und gerät in eine Euphorie. Der Wein mag auch eine Rolle gespielt haben. Und er versucht, seinen Namen zu tanzen. Das gelingt ihm nichts, sondern er fällt so wie einst in die Opuntien. So fällt er so gegen die Reling hin, und er hat Glück. Leichenfänger gab es zwar keine da auf dem Schiff, aber doch irgendwie Sicherheit. Er ist nicht über hinaus geflutscht und dann verschwunden, sondern er ist wieder aufgestanden, blöd gelacht zuerst. Nachher hat er aber einige, das ist schon ein paar Stellen, die man sehen konnte. Aber das macht alles nichts. Er geht dann wieder zurück in sein Bett und hatte eine Art Erkenntnis. Meine Erzeugnisse sind durch den Verstand für Musik und durch meinen Schmerz vorhanden. So sagte er es, Franz Schubert. Der Satz war freilich nicht von mir, der doch auch ein Musiker war und glaubte, dass der Schmerz etwas war, das gesungen werden können musste. War es denn eine Schande, dass der Schmerz das Leben über auch bei mir zu Hause war? War es denn eine Schande, dass es mir nach allem nicht glückte, meinen Namen zu tanzen? War es denn eine Schande, dass ich nicht war wie die anderen? Dass ich weder wie Humboldt und Schweinfurt, noch wie Columbus und Marco Polo, Lord Byron und Ernest Hemingway, Messner und Greta war, die mit ihren Sachen ein Leben lang unterwegs waren und wussten, wie und wie man es machte, um etwas zu erreichen oder wenigstens durchzusetzen. War es denn eine Schande, dass ich nicht mit ihren Ergebnissen nach Hause zurückkehrte, sondern mit meinen? Dass es vielleicht das Ziel eines Wanderers wie mir war, kein Ziel zu haben? In welche Himmelsrichtung wirst du dich verirren? Das war ein Vers von Franz Hodiak, der auch aus dem Osten kam. Ach, all meine Straßen und Wege und Holzwege. Doch war mein Leben nicht auch so etwas Schönes? Schön, weil es wahr war, und wahr, weil es schön war, trotz allem? Diesen Satz hätte der gute Mann, der mich beim Schreiben meiner Seiten auf der Asterion 2 beobachtete, als letztes sehen oder gar lesen können. Und es wäre auch keine Schande gewesen, nichts geschrieben zu haben und im Bett zu sterben. Einfach so. Und ich hätte mich nicht schämen müssen für diesen Satz von unterwegs auf der Asterion 2 und dieses Leben. Ich sprang nicht, stand vielmehr ein letztes Mal auf in diese bald morgenblaue Nacht hinein. Ja, ich sah mich aufstehen, tanzte auch nicht mehr, fand an derselben Reling zur Lehseite hin, wo in den Schlafsäcken das Leben auch weitergegangen war, den Weg zurück in meine Kabine, in mein Leben, legte mich wieder ins Bett, löschte noch einmal so kurz vor dem Hellwerden das Licht, schloss die Augen und hörte noch eine Weile den Wellen und meinem Atem zu. Ja, bin ich aber kaputt.
Danke.